Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Vor der Sommerpause haben wir uns mit Paragraph 16 VOBA befasst. Da geht es um zwingende Ausschlussgründe im Absatz 1. Die haben wir uns mal genauer angesehen. Wir wollen heute das Ganze fortsetzen, indem wir mal auf Absatz 2 schauen. Dort sind auch Ausschlussgründe genannt, allerdings Ausschlussgründe, die fakultativ sind. Das erkennt man an der Formulierung. Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn ... Also da hat man die Möglichkeit abzuwägen, zu entscheiden, will man ausschließen oder nicht. Und wir wollen uns mal die vielleicht wichtigsten Gründe anschauen. Zunächst mal in der VOBA Abschnitt 1 und schauen mal, was da so drin steht. Ich beginne einfach mal mit Absatz 2 Nummer 1. Da steht: Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde. Ja, Thorsten, nachdem du, glaube ich, von uns dreien am meisten mit Insolvenzen zu tun hast, wie oft hast du schon wegen einer Insolvenz oder wegen einer drohenden Insolvenz ein Vergabeverfahren dadurch gestaltet, dass du den Bieter ausgeschlossen hast?
Ja, es kommt wirklich auch regelmäßig vor. Also nachdem, wie schon gesagt, das Thema Insolvenz mir ein bisschen an mir klebt, ist es ein Thema, das bei uns alltäglich vorkommt. Und da sind sowohl insolvenzbedingte Kündigungen als auch insolvenzbedingte Ausschlüsse durchaus in einem gewissen Umfang leider an der Tagesordnung, weil man sich einfach bei insolventen Unternehmen mit der Frage beschäftigen muss, wie leistungsfähig schätzt man ein Unternehmen, das in Insolvenz gefallen ist, ein und traut man denen zu, einen Vertrag, der noch gar nicht geschlossen ist, dann auch später abzuwickeln. Deswegen, ja, ist ein Praxisthema und ja auch für die öffentlichen Auftraggeber durchaus ein wichtiger Punkt, weil man will sich halt auch nicht unbedingt auf ein Vergabeverfahren oder im Vergabeverfahren auf einen Auftrag einlassen, bei dem dann vielleicht der Auftragnehmer, der schon in Schieflage ist, dann relativ früh nach Vertragsbeginn plötzlich wegbricht und noch mehr Probleme auslöst.
Ich glaube, wichtig ist auch hier, wir haben es schon mal kurz angesprochen in einer unserer früheren Folgen, dass man sich da Gedanken machen muss. Also man sollte im Vergabevermerk irgendwo nachlesen können, warum man sich am Ende dann für den Ausschluss entscheidet. Das ist eben eine fakultative Ausschlussmöglichkeit. Das heißt, da muss ich im Zweifel den Abwägungsprozess dokumentieren. Warum macht man das nicht zum zwingenden Ausschlussgrund bei einer Insolvenz?
Es macht für mich schon Sinn. Also es ist ja so, beim Kündigungsrecht kann ich ja auch entscheiden. Das ist der 8 Absatz 2 der VOBB, ist heute nicht das Thema, aber da kann ich auch als Auftraggeber frei entscheiden, ob ich den Vertrag fortsetzen will oder nicht. Und es ist ja nicht so, dass ein insolventes Unternehmen per se leistungsunfähig, leistungsunwillig oder verschwunden ist. Also häufig ist das Gefühl bei manchen so, aber die Insolvenz ist ja eigentlich dafür gedacht, dass ein Unternehmen, das in Schieflage ist, die Möglichkeit bekommt, sich neu zu sortieren, neu aufzustellen und im Idealfall gesund wieder hervorzugehen. Dass dieser gedachte Idealfall leider nicht der Regelfall ist, das wissen wir aus der Praxis. Aber es ist nicht so, dass insolvente Unternehmen ja jetzt komplett verschwinden müssen, allein weil sie Insolvenz angemeldet haben, sondern die Insolvenz arbeitet ja eigentlich auf eine Sanierung hin. Und es kann schon sein, dass jemand in einer Liquiditätsschieflage ist und trotzdem noch gute Handwerker hat, die gut arbeiten können und auch wollen und auch vielleicht der Insolvenzverwalter ein großes Interesse hat, dass weitergearbeitet wird, denn er muss ja seine Mitarbeiter eigentlich auch weiter zahlen und dann ist es sinnvoll, wenn die weiter Geld erwirtschaften. Und insofern ist es schon wichtig, dass man dort die Möglichkeit hat, eine Entscheidung zu treffen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch einfach aus dem Rechtsstaatsgebot heraus zwingend, dass die Unternehmen da auch eine echte Chance bekommen, weil insolvente Unternehmen sind halt noch auf dem Markt tätig und die sollen jetzt einfach nicht nur wegen dieser Insolvenzanmeldung per se von allen Aufträgen ausgeschlossen werden, weil dann stelle ich auf jeden Fall sicher, dass danach ja überhaupt kein Geld übrig bleibt. Und Deswegen sollte eine Abwägung stattfinden, die natürlich trotzdem häufig gegen die Unternehmen ausgeht, weil Bauverträge sind häufig sehr, sehr lange Verträge, also zeitlich sehr lange Verträge. Und ich muss als Auftraggeber ja trotzdem in einem gewissen Maß sicher sein, dass mein Auftragnehmer die Bauphase durchhält und dann auch in der Gewährleistungsphase für mich als Ansprechpartner zur Verfügung steht, wenn es noch Probleme gibt. Und da reden wir halt inklusive Gewährleistungsphase dann auch mal ganz schnell über 7, 8 Jahre, die sowas dann insgesamt nach sich ziehen kann. Und diesen Blick in die Glaskugel, ja, den traut sich halt ein Auftraggeber auch nicht so einfach.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal auf Gewerke runterbrechen wollen würde, wärst du bei mir, Thorsten, wenn ich sagen würde, insbesondere die stoffintensiven Gewerke würden es nahelegen, dass man einen Bieter ausschließt im Insolvenzverfahren, weil der womöglich schon in der Ausführung Probleme mit seinen Lieferanten bekommt? Oder wie siehst du das? Oder muss man das wirklich eher vom Auftragsvolumen her betrachten, was wäre da etwas, womit Vergabestellen hier vielleicht ja abwägen könnten?
Da würde ich mich jetzt fast auf eine, ja, so eine juristische Aussage kommt drauf an, zurückziehen, und zwar auf alles, was bei einer Ermessensentscheidung, die wir hier treffen müssen, zu berücksichtigen ist, nämlich alles. Und natürlich kann so ein Faktor stoffintensiv, der muss viel vorfinanzieren. Das ist sicherlich ein Faktor. Auf der anderen Seite, wenn es ja personalintensiv ist, habe ich ja auch das Risiko, dass vielleicht beim insolventen Auftrag Nehmer, die Mitarbeiter sich mittelfristig auch neuen Arbeitgebern zuwenden. Und dann habe ich auch das Problem, dass der vielleicht arbeitswillig ist, aber irgendwann keine Arbeiter mehr hat. Also auch dieses Risiko besteht. Deswegen ist es wirklich ein mannigfaltiges Problem. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, wie groß ist die Baumaßnahme und vor allem auch, wie lange ist die geplante Bauzeit. Also habe ich da noch einen gewissen Blick drauf, dass ich sagen kann, es ist ein überschaubarer Zeitraum. Ich meine, wir reden ja nicht nur über Großbaumaßnahmen, aber ich habe jemanden, der soll bei mir noch drei Fenster austauschen. Dem traue ich zu, in den nächsten 2 Wochen macht er das und dann ist der Vertrag abgewickelt. Alles gut. Aber ob ich den jetzt eine Millionenbaumaßnahme dann abwickeln lassen würde, ist eine andere Fragestellung. Aber man muss halt, wie es in der Ermessensentscheidung generell nötig ist, einfach alle relevanten Punkte einstellen, ermitteln, abwägen und dann zu einem Ergebnis kommen. Und Andreas hat es ja schon angerissen, ganz wichtig, diese Punkte dann auch im Vergabevermerk zu dokumentieren, falls es doch zu einer Nachprüfung an der Stelle kommt, weil man zieht ja im Prinzip dem insolventen Unternehmen dann wirklich den Stecker. Also wenn ich sage, du darfst hier nicht mitmachen und er hat schon eine Schieflage und kriegt jetzt auch keine Aufträge mehr wegen der Schieflage, dann hat das für den ja extremste Auswirkungen und da muss ich mich auch auf eine Nachprüfung einstellen und entsprechend dann meine Dokumentation sauber führen.
Also man kann sagen, Insolvenz, du hast das Stichwort genannt, dient ja erstmal der Sanierung eines Unternehmens, deswegen sollte man da nicht gleich den Stecker ziehen. Es stellt sich dann aber, wenn man die Nummer 2 liest hier in Absatz 2 von Paragraph 16, schon die Frage, warum ich einem Unternehmen, das sich in Liquidation befindet, noch eine Chance geben sollte. Also Liquidation heißt ja übersetzt, es wird abgewickelt. Da gibt es einen Liquidator, das ist häufig der Geschäftsführer, der dann zum Liquidator wird, der wickelt das dann ab. Und dann ist der Stecker am Ende wirklich gezogen. Warum habe ich hier nochmal eine Möglichkeit zu überlegen, schließe ich den aus oder nicht? Was macht es für einen Sinn, mit einem Unternehmen, das liquidiert wird, einen Vertrag zu schließen?
Okay, ich probiere es mal. Ich könnte mir vorstellen, dass der Blickwinkel ein anderer ist. Ich kann ja nur zwei Arten von Ausschlussgründen konstruieren. Einen zwingenden und einen fakultativen. Und warum sollte es in einer Welt, wo auch für den öffentlichen Auftraggeber in gewisser Weise Vertragsautonomie, Vertragsfreiheit herrscht, warum sollte da ein Gesetzgeber im weiteren Sinne vorschreiben, dass ein Unternehmen in Liquidation, aber ein Unternehmen, das noch existiert, nicht Vertragspartner werden darf? Das heißt im Umkehrschluss, dass natürlich der Umstand der Liquidation hohes Gewicht bei der Abwägung hat zu Lasten des Auftrags. Aber es muss doch nicht in einer gewissen Form der Bevormundung von Vergabestellen von vornherein ausgeschlossen sein, einem Unternehmen in die Liquidation einen Auftrag zu erteilen. Ich sage es jetzt mal ganz salopp, das ist der Malerbetrieb, der noch zwei Eimer Farbe hat und die kann er ja noch an die Wand streichen und dann ist aus.
Ja, ist ein, glaube ich, guter Gedanke. Also man könnte sagen, Absatz 2 dient auch so ein bisschen der Freiheitssicherung des Auftraggebers, der ausschreibenden Stelle. Da hat man die Möglichkeit zu entscheiden, will man oder will man nicht. Wenn ich mir nämlich Absatz 1 im Gegenzug dazu anschaue, dann finde ich ja da bei den zwingenden Ausschlussgründen eher so formelle Dinge. Da geht es ja wirklich um Fehler, um Ungenauigkeiten im Vergabeverfahren, die dazu führen, dass ich mit dem Bieter nicht weitermachen kann. Und Absatz 2 nimmt Bezug auf Umstände, die halt in der Welt des Auftragnehmers oder des potenziellen Auftragnehmers, also des Bieters, gerade eine Rolle spielen. Und da könnte man schon sagen, ja, auch trotz Liquidation, vielleicht ein Unternehmen, das man gut kennt, wo man weiß, das ist eigentlich ein zuverlässiger Betrieb gewesen mal und der hat auch noch die Mitarbeiter, die ich brauche, also könnte man da unter Umständen sagen, okay, der Zuschlag lohnt sich noch. Es wird dann ja auch wieder schwierig, wenn man dann die Ziffer 30 anschaut bei den fakultativen Gründen. Da steht nämlich drin, außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, wenn nachweislich eine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt. Also nachweislich wurde diese schwere Verfehlung hier begangen und trotzdem kann ich dann sagen am Ende, es gibt zwar eine Verfehlung, die sogar die Zuverlässigkeit in Frage stellt, aber ich schließe trotzdem nicht aus. Auch das wieder wahrscheinlich dem Freiheitsgedanken geschuldet, der da in Absatz 2 irgendwo im Hintergrund eine Rolle spielt. Oder seht ihr das anders?
Klingt für mich schlüssig. Man darf halt nur einen anderen Aspekt nicht vergessen, dass inzwischen, wir sind jetzt im Unterschwellenbereich, da greift es vielleicht ein bisschen weniger, aber insgesamt das Vergaberecht inzwischen natürlich auch sehr aus dem Wettbewerbsrecht kommt. Und natürlich auch das Vergaberecht an vielen Stellen versucht, ich sage jetzt mal, den Markt sauber zu halten und auch gut und verlässlich arbeitende Firmen vor vielleicht nicht ganz so verlässlich arbeitenden Firmen zu schützen und sicherzustellen, dass dann eben nicht Konkurrenten sich nach vorne drücken, die eigentlich ja durch negative Sachen aufgefallen sind, also eben durch Verfehlungen und die anderen vor solchen Teilnehmern geschützt werden. Das ist auch so ein Gedanke, der ein bisschen mit durchschlägt, aber hier ist offensichtlich die Abwägung wieder pro Vergabestelle ausgefallen, die natürlich dann diese Punkte trotzdem auch in die Abwägung einstellen muss. Ich glaube, man darf nicht vergessen, wir sind bei einer Ermessensentscheidung und es gibt ja immer dieses Konstrukt der Ermessensreduktion auf Null. Das heißt, obwohl ich eine Ermessensentscheidung treffen darf und auch treffen muss, kann es sein, dass die Argumente, die ich einstelle, so eindeutig in eine Richtung ausschlagen, dass mir im Prinzip trotzdem keine Wahlmöglichkeit bleibt. Und deswegen ist es vielleicht auch konsequent, wie es Roman schön erklärt hat, dass man hier den Vergabestellen Spielräume lässt und dann im Einzelfall eben guckt, ob eine Möglichkeit da ist, ordentlich für den Wettbewerb, aber auch zielführend für den Auftraggeber, dort einen angeschlagenen oder auffälligen Bieter trotzdem drin zu lassen oder eben nicht.
Spannend wird das jetzt natürlich bei der Nummer 4 und 5. Auf den ersten Blick passen die gar nicht in die Systematik. Die Nummer 4, das ist der fakultative Ausschlussgrund, wenn die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt wurde. Und die Nummer 5, sich das Unternehmen nicht bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. Das sind ja, ich sag mal, im weitesten Sinne steuer- und versicherungsrechtliche Themen. Warum interessiert mich denn sowas als Auftraggeber? Und wie kann ich denn da mein Ermessen ausüben? Was kann denn da reinspielen, dafür und dagegen? Das ist auf den ersten Blick doch völlig unabwägbar für die Vergabestelle.
Klingt auch nach Sanktion so ein bisschen. Also als würde man das sanktionieren können, aber nicht müssen an der Stelle, wenn Steuern nicht abgeführt wurden. Also das ist wirklich eine merkwürdige Konstellation. Und ich stelle mir übrigens auch die Frage, woher weiß ich denn als Vergabestelle, ob jemand seine Steuern abgeführt hat? Also kriege ich sowas überhaupt mit? Hattest du schon mal so einen Fall, Thorsten?
Diskussionen gibt es da manchmal. Also es sollten Abfragen beim Zoll durchaus möglich sein. Also gerade das Thema dann auch Schwarzarbeit, da steckt ja auch dann drin, ob gewisse Abgaben dann auch sauber laufen oder auch zentrale Register, in denen man gucken kann, ob Firmen eingetragen sind. Also ganz aktuell jetzt das Wettbewerbsregister, das ja vor einigen Jahren 9i geführt wurde, wo dann zum Beispiel auch Straftaten registriert werden, die ja auch im Zusammenhang hier stehen können. Da kann ich solche Sachen schon rausbekommen, aber grundsätzlich ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Aber die Informationen sind möglicherweise schon da und man kann auch rankommen. Und ich würde noch einen Aspekt hier in den Vordergrund rücken. Ich glaube, wir reden ja immer trotzdem über öffentliche Auftraggeber an dieser Stelle. Und natürlich versucht der Staat wahrscheinlich an dieser Stelle auch einfach sicherzustellen, dass gewisse Regeln eingehalten werden und dass auf diese Art und Weise auch ein gewisser Schutz der Mitarbeiter in den Baufirmen gewährleistet wird, weil die Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft ist ja für die Mitarbeiter der Baufirmen durchaus ein wichtiger Aspekt und auch, dass dort alle ja ordentlich angemeldet sind, dass Sozialabgaben geleistet werden, ist letzten Endes ja auch ein Schutzinstrument für diese Mitarbeiter. Und hier bedient man sich wohl des Instruments des Vergaberechts, um an anderer Stelle dann eben auch gewisse Sicherungen einzuziehen. Also so würde ich interpretieren.
Ich habe noch einen anderen Gedanken. Ich bin aber kein Steuerrechtler. Falls uns Steuerrechtler zuhören, die mögen uns dann widersprechen und Sprachnachrichten schicken. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es bei Bauleistungen doch die Besonderheit der Bauabzugssteuer. Bedeutet, grundsätzlich muss der Bauherr die Umsatzsteuer unmittelbar abführen, so wie die Lohnsteuer. Und nur wenn ich eine Freistellungsbescheinigung als Auftragnehmer vorlege, dass ich dass meinem Finanzamt mitteilt, ich habe immer brav meine Steuern gezahlt und daraus schließe ich, das Finanzamt wird auch weiter seine Steuern bezahlt und abgeführt bekommen. Nur dann zahle ich Rechnungen einschließlich Umsatzsteuer aus. Und wenn ich jetzt die Nummer 4 betrachte, dann könnte ich mir vorstellen, dass das in die Richtung geht, auch den Bauherrn, den Auftraggeber vom Risiko freizuhalten, selbst dann nochmal Steuern abführen zu müssen, obwohl er eigentlich den Betrag einschließlich Umsatzsteuer bereits abgeführt hat, also nicht abgeführt, ausgezahlt hat.
Ja, könnte eine Erklärung sein für diese Regelung. Wenn Sie dazu was wissen, dann gerne bei uns melden und vielleicht Ihre Erfahrungen schildern. Ich würde jetzt ganz kurz mal noch einen Bogen schlagen zu der VBA, dem EU-Abschnitt und vielleicht bloß darauf verweisen, wie es dort aussieht. Ich glaube, wir sollten in einer der nächsten Folgen dann uns mal genauer anschauen, wie die fakultativen Gründe da im Einzelnen gestaltet sind. Aber man kann schon mal so viel sagen: Die Regelung dort ist deutlich länger, deutlich umfangreicher und sie findet sich auch nicht in Paragraph 16 EU, sondern tatsächlich in Paragraph 6e EU und dort in Absatz 6. Und wenn man da reinschaut, wir hatten jetzt in der VBA Paragraph 16 insgesamt 5 fakultative Ausschlussgründe und in Paragraph 6e EU sind es insgesamt 9, die auch zum Teil untergliedert sind. Also hier eine wesentlich größere Anzahl von Ausschlussgründen. Bevor wir da in einer unserer kommenden Folgen mal genauer reinschauen, vielleicht kurz allgemein die Frage, warum ist eigentlich hier so ein großer Unterschied da? Also oftmals sind ja die Regelungen im ersten und zweiten Abschnitt der VBA nahezu wortgleich, oft absolut identisch. Hier gerade nicht. Woher kommt diese lange Liste an fakultativen Ausschlussgründen im EU-weiten Verfahren?
Ja, im EU-Bereich ist die Antwort eigentlich wieder ganz einfach. Es kommt eben aus dem EU-Recht, das letzten Endes dann in Deutschland im GWB umgesetzt wurde. Dort haben wir den 124 GWB. Und der musste dann halt eben auch weiter umgesetzt werden und der gibt diese Feingliedrigkeit vor. Man könnte jetzt allenfalls die Frage aufwerfen, warum man bei der VOBA im ersten Abschnitt, die ja auch an vielen Stellen an die VOBA EU so ein bisschen angeglichen wurde, warum man dort auf diese Feingliedrigkeit verzichtet hat. Und da wäre jetzt meine Vermutung, man wollte die halt einfach schlank und etwas mobiler halten und man hat ja über das Einfallstor der Verfehlung. Wir haben es jetzt nicht in Details zerlegt, was das alles sein kann, aber das ist ja erstmal ein sehr abstrakter und schwammiger Begriff, in dem man viel reinlesen kann, bekommt man dann auch viele Fallgruppen wieder ja, eingefangen, die dann einfach unter diese Generalklausel fallen. Und wir werden es dann ja sehen, im EU-Bereich ist es deutlich feingliedriger, in dem eben auch viele speziellere Fälle dann konkret benannt werden.
Und das wollen wir uns mal in aller Ruhe dann in einer der nächsten Folgen anschauen, was da genau drin steht. Für heute war es das jedenfalls. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 08921 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.